Es war ein schöner Abend, ne?
Es war ein sehr schöner Abend.
Es ist so großartig, weil wir uns ja eigentlich nur bei der Arbeit treffen. Und gestern Abend war es wie so eine, es war wie die dritte Halbzeit. Es war wie eine Verlängerung beim Fußball. So. Und ganz ohne Spucki. Habe ich echt
diesmal
genossen.
Ganz ohne Spucki, ja.
Und das Angenehme ist, da muss ich dich wieder loben, es ist einfach, wenn man mit dir in eine Weinbar geht oder Wein trinken geht, da ist einfach, du nimmst diese Karte und ich kann mich fallen lassen, ich muss nicht nachdenken, weil sonst ist ja immer so, wenn ich mit meiner Frau oder mit Freunden unterwegs bin und wir sind im Restaurant, nee, das macht Jonas, der macht ja einen Wein-Podcast.
Ja, klar.
Und dann sitze ich immer lost und tippe eine WhatsApp auf meinem Handy an dich, ne, mit einem kleinen Foto von der Weinkarte und sage dann so, Lu, was soll ich denn?
Was soll ich? Und dann gebe ich dir die intensivsten Beratungen und höre nie wieder was von dir.
Und ich muss ja ehrlich sagen, du hast tatsächlich dass es wirklich deine Profession ist und deine Passion und extreme Profession, hast du nicht so diese Preisschere?
Wenn ich so eine
Weinkarte habe, ist bei mir dann immer so, also so viel für eine Flasche hinzulegen. Ne,
weil ich ja gut, wir waren ja auch mit 8 Leuten unterwegs, da geht das ja dann schon mal.
Das ist übrigens das Angenehme und deswegen geht es mir heute auch so gut, weil siehst du hast ja dann immer so ein kleines Pfützchen und hast ein Probierschlückchen.
Und vor allem, du schreit ein Wein, kriegst auch keine Kopfschmerzen.
Richtig. Ja. Ach, das ist ja auch immer so ein Vorurteil. Ne?
Ja, das stimmt allerdings.
Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lu.
Aber wir sind heute nicht zu zweit.
Nee, vielleicht hat man gerade schon einen Räuspern gehört hier.
Wir haben heute Besuch aus dem Frankenländle.
Sagt man überhaupt Frankenländle?
Fragen wir gleich mal. Ich bin aber...
Ich kenne nur das Badenländle.
Ich bin aus Franken dann. Ich liebe es so, weil ich ja das R so gerne rolle. Und ich glaube, man tut es da.
Ich finde das richtig unsexy, ehrlich gesagt.
Aber dieses rollte R.
Schauen wir mal, was gleich passiert.
Gott, wir drehen mal unseren Kopf nach rechts und begrüßen einen Winzer aus Franken, nämlich Christian Stahl.
Hallo Christian. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Also, Frankenländle darf man das sagen und darf man Franken mit dem R rollen?
Weiß ich nicht, wenn man es kann, möglicherweise. Ach, aber
kleiner Kritik, danke.
Gar nicht, ob ich das kann. Ländle ist auf jeden Fall falsch.
Ah, okay. Christian, du leitest mit deiner Familie zusammen das Weingut Stahl in Auernhofen und du bist Botschafter für die fränkische
Winzerhof-Stahl.
Weinwelt. Entschuldige.
Winzerhofstahl.
Ah, Winzerhofstahl.
Ja, Winzerhofstahl ist so die Gesamtkonzeption aus Weingut, Restaurant, Brennerei haben wir auch noch, Hochzeitslocation, wow. Ja. Fine Dining Restaurant und das ist so das Gesamtkonzept.
Aber das heißt, es stimmt, wenn ich sage, du bist Winzer aus Leidenschaft?
Ja, definitiv.
Bist du hineingeboren und schon als kleiner Junge hast du Kinderarbeit im Weinberg geleistet? Oder gab es einen anderen Weg?
Als Jugendlicher wurde ich immer wieder mal dazu angehalten, mit in den Weinberg zu gehen. Meine Eltern waren dort im ganz steilen Tauberzell. Haben dort die Handarbeiten gemacht, waren immer ein paar Rentner dabei, die ihnen geholfen haben. Und ich eben als 13-, 14-, 15-Jähriger, zutiefst unmotivierter junger Mensch, weil einfach Arbeit im Weinberg, wenn man nicht weiß, wofür man es tut, immer zu steil, zu unbequem, zu kalt, zu heiß und zu langweilig ist. Und als ich in dem Alter war, gab es noch kein iPod. Es gab noch kein Handy, es gab Walkman.
Ja.
Mehr gab es nicht. Und dementsprechend war das wirklich das Schlimmste, was man mir antun konnte. Monotones Arbeiten, 8 Stunden am Stück und nicht zu wissen, wofür. Und nach dem Abitur wusste ich aber dann nicht, was ich studieren sollte. Mhm. Oder ich wusste eigentlich eher, was ich alles nicht studieren wollte. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, okay, Weinbau ist mit Sicherheit akzeptiert. Probiere ich das mal aus, auch wenn ich da eigentlich damals gar keinen Spaß dran hatte. Und während der Ausbildung habe ich dann gesehen, welch wahnsinnig facettenreicher Beruf das ist und mit wie vielen kleinen Parameter Schrauben und Stellschrauben man am Ende ein Produkt in die Flasche bekommt und ein Kunsthandwerk in die Flasche bekommt, das dann viele Leute begeistert.
Der Wein der Woche.
Wir haben jetzt im Glas 2023er Sauvignon Blanc, trocken. Lass uns mal, also Cheers jetzt hier mal sagen. Komm,
Cheers.
Cheers.
Der Sauvignon Blanc ist ja super so ausgeglichen. Was ist so ganz typisch, würdest du sagen, für Sauvignon Blanc aus Franken? Der ist ja jetzt nicht
tariert.
Irgendwie zu grün, zu fruchtig. Der ist ja super elegant, fein.
Gelevelt, meinst du?
Was magst du persönlich? Was ist dir bei Sauvignon Blanc wichtig?
Also wir haben Sauvignon in jeder Qualitätsstufe. Das ist im Grunde genommen unser Einstiegs-Sauvignon. Ja. Ja. Ist schon auch einer unserer meistverkauften Weine. Mhm. Für mich ist bei Sauvignon immer Balance wichtig, wie bei allen unseren Weinen. Wir möchten weder das Süße noch Säure jetzt irgendwie den Trinkfluss hemmt.
Yeah.
Fließgeschwindigkeit ist ein ganz wichtiger Maßgeber. Wir haben es eingangs gehabt, bei aller Intellektualität, die man versucht im Wein auch immer wieder zu finden und wo sie teilweise auch hingehört. Mhm. Am Ende zählt aber schon auch, was dir schmeckt.
Lass uns mal einsteigen. Du bist jetzt zu Hause, auf dem Etikett steht in Auernhofen. In Auernhofen. Das ist, kannst du es mal für unsere Hörer und Hörerinnen so ein bisschen geografisch einordnen? Also klar, wir sind im Weinanbaugebiet Franken. Wie groß ist eigentlich das Weinanbaugebiet Franken? Wo seid ihr? Wo ist die nächstgrößere Stadt?
Wo ist die Grenze? Ne?
Ja, genau. Das wäre super, wenn du das mal so ein bisschen geografisch einordnen könntest. Weil viele waren vielleicht noch nie in Franken deshalb, ne?
Ja, dann auf nach Franken.
Das ist eine also, wunderschöne Gegend auf jeden Fall. Sehr lieblich.
Ganz einfach. Auernhofen liegt 3,5 Zugstunden von Hamburg entfernt. Und zwar im Süden. Wir liegen auf halber Strecke zwischen Würzburg und Rothenburg ab der Tauber. Ungefähr auf Höhe Nürnberg. Mhm. Ganz Franken hat 6.000 Hektar. Mhm.
Zum Vergleich, das größte Weinanbaugebiet ist Rheinhessen mit knapp, glaube ich, mittlerweile 27.000, ein paar gequetschten. Danach kommt die Pfalz, dann kommt Baden und dann müsste, glaube ich, Wittenberg kommen schon.
Rheingau ist auch...
Rheingau ist ganz klein, sind 2.500 Hektar.
Echt?
Ja. Rheingau ist super klein. Mosel ist noch vor euch. Mosel hat nämlich etwas über 8.000. Ich weiß jetzt nicht genau, an welcher Stelle ihr liegt, aber da so dazwischen. Also kann man sich so ein bisschen merken, ja.
Ja, 6.000 Hektar. Aber es ist gut, dass ich hier bei Cheers bin und nicht bei Günther ja auch. Ich wäre total daneben gelegen, aber also es ist auch schön.
6.000 Hektar. Franken, wofür steht das? Ist Franken eher Weißweinland oder eher Rotweinland? Ich weiß, dass aus Franken auch einige sehr geniale Spätburgunder und auch Frühburgunder stammen. Aber ich glaube, Franken bringt man mit einer Rebsorte, wie du eben schon angesprochen hast, besonders in Verbindung, nämlich dem Silvaner. Wie ist es denn bei euch? Also wie ist der Rebsortenspiegel bei euch im Weingut? Und wie würdest du generell Franken einordnen, was so die Rebsortenverteilung angeht?
Bei uns im Weingut ist es so, wir sind, sage ich mal, zu 95% Weißwein, Schaumwein. Mhm. Also Sekt und Weißwein ist bei uns das...
Versektet ihr selber?
Nee, wir machen die Grünweine und lassen es versekten.
Ja.
Für uns ist es extrem wichtig, dass wir da auch den Fokus drauf legen, weil ich glaube, wir haben in Franken die perfekten Weißweinbedingungen. Mhm. Wir haben heiße Tage und kühle Nächte. An heißen Tagen und kühlen Nächten entsteht Aroma,
ja.
Salzigkeit, Filigranität und behält Säure. Mhm. Rotwein braucht man heiße Tage, warme Nächte. Mhm. Wir haben die perfekten Bedingungen für Weißwein. Deswegen ist es auch gut, dass dieser Trend oder diese Idee, was vor 25 Jahren propagiert wurde, dass man 50-50 Weiß und Rot anstreben muss, dass die Winzer relativ schnell gemerkt haben, dass das A keine gute Idee ist und B nicht mit Regent und Dornfelder. also in Franken hast du vollkommen recht, ist Silvaner natürlich eine Fokusrebsorte, aber wir haben in Franken auch Scheurebe, Müller-Thurgau, Riesling, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Mhm. Bei uns ist der Rebsortenspiegel so, dass eben schon Fokus auf die heimischen Rebsorten, bei den heimischen Rebsorten Silvaner, Scheurebe, die Burgunder. Mhm. Bei den internationalen Rebsorten ist ein guter Mix. Wir schauen, dass wir so halb-halb fahren. Sauvignon Blanc, Chardonnay, Chenin Blanc.
Aha, okay, interessant.
Aber nochmal ganz kurz, also zum Silvaner, der ja das Frankenland oder Franken prägt. Was macht ihn so besonders, Silvaner in Franken oder aus Franken?
Naja.
Du meinst auch den Frankenriesling, oder? Habe ich mal gelesen. Stimmt das?
Ich hoffe doch nicht.
Ich habe das mal gelesen. Okay, aber sag mal, was
die charakterisiert, ne?
Genau.
Ja. Naja, Silvaner ist als Rebsorte natürlich identitätsstiftend, weil er in Franken in sehr großer Fläche und Terroirbreite auch steht. Mhm. Das heißt, wir können auf einen ganz großen Schatz an alten Reben in besten Lagen zurückreifen. Silvaner kann gut reifen, sehr gut reifen und ist irgendwo von Säure und Aromatik, geht es auch so ein bisschen immer in die Burgunder-Richtung, eher nicht in diese Sauvignon Blanc-Scheurebe-Richtung, sondern eher in dieses salzige, kräuterwürzige. Damit ist auch schon gesagt, kann man unheimlich gutes Terroir darstellen, weil man eben von verschiedenen Weinbergen unterschiedliche Silvaner-Typen erzeugen kann. Das sind so die Punkte, die eben wichtig sind. Und Silvaner hat vor allem eine Eigenschaft: wenn man bereits zu viel gegessen und zu viel getrunken hat, dann ist es eher so, dass man dann nicht auf Sauvignon Blanc oder irgend so was Expressives zurückgreift. Aber Silvaner immer als unaufgeregter Begleiter noch die letzten Lücken und Ritzen im Magen findet.
Was findest du typisch für Silvaner, also in der Aromatik? Ich finde immer, dass Silvaner so ein bisschen so dieses Birnige hat, dieses getrocknete Gras, vielleicht auch Thymian, Passionsfrucht, so ein bisschen Pfirsich. Oder gibt es irgendwie so eine Aromakomponente, wo du sagst, das ist für dich Silvaner in der Nase? Natürlich ist es immer abhängig, wo Silvaner gewachsen ist und also insbesondere abhängig von der Herkunft. Aber gibt es etwas, was für dich extrem charakteristisch bei Silvaner ist?
Birne trifft es mit Sicherheit. Auch so ein bisschen Thymian, Kräuterwürze, Artischocke.
Artischocke, okay, ja. Fancy. Ja.
Sowas.
Ja.
Deswegen ist er ist Silvaner so unglaublich gut einsetzbar. Er hat in jungen Jahren dann auch immer eine gewisse Nussigkeit auch. Deswegen kannst du Silvaner als Aperitif oder zu Salat, es funktioniert zu Fisch auch. Wenn du es im Holz ausbaust und eher so in die Reife gehst, dann funktioniert es auch mal zu einem Hauptgang, zu einem feinen, dunklen Fleisch. Ja, zu Kalbfleisch oder einem kurz gebratenen Steak oder sowas. Ja. Mit Röstaromen funktioniert es dann auch, wenn er im Holz war. Also es ist ein extrem vielseitiger, individuell einsetzbarer Wein.
Oft findet man ja auf den Etiketten so den Zusatz gelber Silvaner, roter Silvaner oder auch blauer Silvaner. Ja. Das ist für viele wahrscheinlich irritierend, also irreführend. Was hat es damit auf sich? Sind das einfach natürliche Mutationen oder haben die auch andere amplografische Merkmale und präsentieren sich dementsprechend auch anders im Glas? Kannst du da nochmal so ein bisschen was?
Ja, ganz stark sogar.
Ja.
Wir haben ganz gezielt in den letzten Jahren diese verschiedenen Farben angepflanzt.
Aha, okay.
Blauer Silvaner ist für mich eine ganz tolle Variante, weil er eher so in die Chardonnay-Richtung für mich geht. Immer so ein bisschen eine gewisse, ein paar so dunklere, laktischere Töne auch mit dabei. Wir haben gelben Silvaner angelegt, weil der diese Gelbfruchtigkeit bringt. Der ist extrem aromatisch für den Silvaner. Grüner Silvaner ist der Standard.
Genau, also grüner Silvaner ist der Standard. Schreibt ihr auf dem Etikett dann auch grüner Silvaner oder einfach nur Silvaner?
Und wir schreiben nur Silvaner.
Nur Silvaner.
Und auch mit I und nicht mit Y. Ja,
also grüner, also Silvaner, synonym grüner Silvaner.
Genau. Also wenn nur Silvaner draufsteht, ist in der Regel grüner Silvaner drin. Roter Silvaner haben wir nicht gepflanzt, weil es jetzt mich in keiner Verkostung so begeistert hat, dass ich sage, das brauchen wir jetzt unbedingt auch noch. Es ist halt auffällig, gelber Silvaner sind wirklich gelb leuchtende, ganz aromatische Beeren. Blauer Silvaner schaut aus wie ein unreifer Spätburgunder.
Ach, okay. Also wirklich richtig komplett blau. Andere amplografische Merkmale, die siehst du wirklich im Wingert.
Ja. Also wenn du gelb, grün und blau nebeneinander hast, dann kannst du die unterscheiden.
Fancy. Mhm.
Ja.
Ihr Lieben, lasst uns doch mal von den Rebsorten uns wieder ein bisschen öffnen. Mich würde es interessieren, dass du mal so ein bisschen über die verschiedenen Terroir in Franken sprichst und auch mal erklärst, was das Klima so macht mit dem, was ihr da so anbaut. Ne?
Welches Klima vorherrschend ist. Ja.
Die größte Fläche meines Wissens nach ist Muschelkalk. Und Muschelkalk ist ganz perfekt für Weißwein. Fein, filigran, aber sehr aromatisch und fruchtig. Das passt am besten auf Muschelkalk. Terroir ist so, wir haben in Franken sehr viel Berg und Steilhang. Dadurch, dass wir natürlich den Muschelkalk immer an Prellhängen haben, sind dann natürlich auch aus der Tradition heraus, bevor der Klimawandel Franken doch ein ganzes Stück wärmer gemacht hat, musste man ja diese Weinberge an steilen Hängen anlegen, damit man den Vorteil durch diese bessere Exposition zur Sonne hatte und eine höhere Wärme in den Lagen damit. Mittlerweile geht es auch sehr gut im Flachen. Wobei man sagen muss, in Franken ist natürlich diese Kulturlandschaft und dieses Kulturlandschaftsbild schon ein extrem wichtiges, weil Franken natürlich auch touristisch wahnsinnig viel zu bieten hat, sowohl von weintouristischer als auch gastronomischer Seite. Und deshalb sollen natürlich diese Steilhänge oder diese Bewirtschaftung in den Steilhängen und in den Hängen erhalten bleiben, weil es einfach schon nochmal ein extra Schritt ist, was man an Qualität besser erzeugen kann als jetzt auf einem Acker.
Und wie sieht es vom Klima aus bei euch?
Toll.
Toll. Ich lieb's.
Ja, ich lieb's. Also relativ einfach erklärt, als ich 14, 15, 16, 17 war, in diesem Zeitraum sind wir ohne T-Shirt ins Freibad und alles war super. Als ich meine Winzerlehre gemacht habe, war es das erste Jahr, das muss dann 98, 99 gewesen sein, dass Trauben, die nicht hinter Blättern hingen, bei Bacchus verbrannt sind.
Oh.
Und das war damals so ein Phänomen, dass man gesagt hat, hoppla, da geht was kaputt. Das war auch schon der Zeitpunkt, wo wir da angefangen haben, nicht mehr unbedingt ohne T-Shirt im Weinberg rumzurennen, weil man gesagt hat, die ersten australischen Surfer haben schon mehr Zeit bei Hautärzten als auf dem Wasser verbracht. Deswegen lass uns da mal ein bisschen vorsichtig sein. Und das ging dann weiter. Mittlerweile ist es so, dass Bacchus, glaube ich, also es wird nicht mehr angepflanzt und man kann es eigentlich fast nicht mehr anbauen, weil auch Trauben, die hinter Blättern hängen, verbrennen. Das heißt, wer den Klimawandel leugnen will, soll mal in den Weinberg kommen, dann sieht das live. Wobei man sagen muss, es gibt auch jede Menge Rebsorten, denen es nichts macht. Deswegen haben wir auch Sauvignon, Chardonnay, Chenin Blanc irgendwann in frühen Jahren schon angepflanzt, weil ich damals gesagt habe, was in Südafrika funktioniert, wird in Auernhofen oder um Auernhofen herum die nächsten 25 Jahre auch funktionieren. Dann müssen wir uns da schon mal keine Sorgen machen. Dennoch muss man aber auch sagen, dieses Gefühl, was man hat, dass die Unwetterereignisse zunehmen, die Starkregen zunehmen, ist jetzt etwas, was sich statistisch nicht unbedingt einen roten Faden durch die letzten 25 Jahre bei uns im Weingut ziehen kann. Mhm. Wir hatten immer wieder diese Frostereignisse dabei, Spätfrostereignisse. Wir hatten aber auch Jahre dabei, wie 2018, wo wir gesagt haben, das ganze Jahr hat es nichts geregnet. Da ist der Klimawandel schuld und wurden dann gleich in den nächsten beiden Jahren wieder korrigiert, indem es einfach zu feucht war. Deswegen, ich glaube, dass die Extreme so ein bisschen zugenommen haben. Aber es ist nicht so, dass jetzt irgendwie die letzten 10 Jahre sich so verändert hat, dass es jedes Jahr vertrocknet oder jedes Jahr zu nass ist.
Ja, ja.
Aber die Spitzen sind es eben.
Die Spitzen, ja. Das haben wir auch schon in unserer Folge mit Professor Dr. Rainer Schulz zum Thema Klimawandel gehabt. Und dass halt natürlich auch diese Spitzen in jedem Weinanbaugebiet, in jedem Land anders sind. Ne? Also sich anders äußern.
Das klingt nach Bewegung, ne? Und das klingt, dass ihr erfinderisch bleiben müsst, beziehungsweise vielleicht noch erfinderischer werden müsst.
Du hast gerade über die Steillagen gesprochen, die sehr charakteristisch sind für das deutsche Weinanbaugebiet Franken. Wir haben ja viele HörerInnen, die in der Ausbildung gerade sind, zum Beispiel zur Sommelier oder WSET oder irgendwas dergleichen. Was sind denn so Lagen in Franken, die man zu Beginn seiner Weinkarriere auf dem Schirm haben sollte? Oder vielleicht auch, wenn ich mich einfach für Wein sehr interessiere und in einem Restaurant bin, was sind so Lagen, wo du sagst, die, von denen sollte man mal gehört haben in Bezug auf Franken, die sehr bekannt sind?
Naja, wenn ich jetzt bei uns durchs Weingut schaue, würde ich sagen, an das Ackerer Sonnenstuhl, Rödelseer Küchenmeister, Tauberzeller Hasennestle. Mhm. Das sind bei uns so ganz, ganz wichtige Lagen.
Und außerhalb?
Und außerhalb ist natürlich eine der bekanntesten Lagen, ist natürlich Würzburger Stein, Escherndorfer Lump. Also wir haben ein wahnsinns breites Portfolio mit ganz tollen unterschiedlichen Lagen. Und überall passt was anderes hin. Während eben im Norden eher die Burgunder heimisch sind, ist es da Rödelsee, absolut Silvaner, Scheurebe. In Randersacker funktioniert Silvaner auch super, Chardonnay. Ganz toll, Chenin Blanc ganz toll. Und Chenin Blanc ist sowieso eine Rebsorte, der ich eine wahnsinnige Perspektive in Franken zurechne.
Ist auch eine sehr coole Rebsorte.
Ja.
Südafrika hat die größte Chenin Blanc-Fläche weltweit mit über 16.000 Hektar.
Wow.
Und die wussten ganz lange nicht, weil die heißt ja vor Ort Steen, also mit Doppel-E. Und die wussten ganz lange nicht, dass es sich da eigentlich um Chenin Blanc handelt.
Bis.
Ja. Und die Loire und auch Südafrika, die haben da ja so Parallelen, weil alles, was wir in Deutschland aus Südafrika kennen, ist meistens Sauvignon Blanc. Alles, was wir von der Loire meistens kennen, ist auch Sauvignon Blanc. Und in beiden Weinanbaugebieten dominiert halt eigentlich Chenin Blanc. Ist ganz interessant. Ja.
Bevor wir gleich noch ein bisschen über Franken und Essen und Wein sprechen wollen mit dir, ganz kurz die Frage, du als Winzer, was würdest du sagen, was macht Franken für dich besonders? So kurz gefasst, kompakt in ein paar Wörtern, Schlagwörtern oder Sätzen.
Die Möglichkeit, in einem ganz breiten Rebsortenportfolio sich international messen zu können.
Okay.
Ja, gibt es klassische Gerichte der Region, zu denen die Rebsorte Silvaner besonders gut passt? Hast du da Empfehlungen, wo du sagst, so, okay, das ist einfach, das ist so, da trinke ich auch kein Chenin Blanc zu, da muss der Silvaner her?
Naja, wenn ich jetzt ein heimisches Gericht nehmen sollte oder sagen wir ein Gericht aus heimischen Produkten, dann würde ich jetzt zum Beispiel zu Silvaner sagen, würde ich einen Saibling, leicht mit Minzöl mariniert, unter der Folie einfach nur leicht ziehen lassen, mit wenig Temperatur. Mhm. Ich würde in Zitronenbutter konfierte Schwarzwurzel dazu machen, geröstete Haselnüsse und eine Haselnuss Hollandaise. Das würde mit Sicherheit super funktionieren. Schäufele gibt es ja auch, ne?
Oh, Schäufele kann aber auch gut sein.
Schäufele, ganz toll, mit Sicherheit, ja. Wenn man das körperlich aushält.
Was ist Schäufele nochmal?
Naja, der Schaufelbraten vom Schwein.
Ah, das Schäufele vom Schwein,
das wird gebacken.
Ja.
Da gibt es in der Regel dann Kloß dazu und eine fette Soße. Ja. Wie gesagt,
wenn musst man... du ordentlich gegenhalten, ne? Mit dem Wein müsstest du ja...
Da wird meistens Bier zugetrunken.
Ich wollte gerade sagen, ihr habt doch auch eine Bierkultur.
Ja, ja. Deswegen, also diese fränkische Gasthauskultur...
Da passt dann auf einmal besser ein Bier zu.
Häufig schon auch Bier gefärbt.
Ja. Okay, aber wir haben ja jetzt unseren Saibling. Christian, mal raus aus Auernhofen ins übrige Franken. Wenn du mit anderen Winzern, mit Kolleginnen und Kollegen am Tisch sitzt, wenn ihr euch austauscht, was würdest du sagen, wie sieht die Zukunft aus bei euch in Franken? Und vor allen Dingen, mich würde noch so ein bisschen was interessieren, was die größten Herausforderungen sind oder was vielleicht auch absolute Trends sind, auf die ihr jetzt setzt in der kommenden Zeit.
Ich glaube, dass das Thema Sekt ein wahnsinnig wichtiges Thema sein wird. Trockene Weißweine und Sekt, ein guter Mix aus internationalen Rebsorten und heimischen Rebsorten. Aber Sekt aus Burgunder, klassisch Champagner, Cuvée, Chardonnay für Blanc de Blanc, Blanc de Noir und Blanc de Noir aus Pinot Noir und Pinot Meunier. Da haben wir perfektes Terroir in Franken für, da haben wir immer noch das perfekte Klima, weil wir diese kühlen Nächte haben, weil wir nicht Anfang August Sekt und Wein ernten müssen, sondern das Ende August bzw. Anfang Mitte September perfekt hinbekommen. Ich glaube, dass wir da eine Wahnsinnsperspektive haben. Momentan ist es natürlich noch so, dass jeder, der Sprudel bestellt, als erstes Champagner im Kopf hat. Aber ich glaube, dass in den nächsten Jahren und auf dem gesamtdeutschen Markt tut sich ja unglaublich viel schon in den letzten Jahren mit jungen Pionieren, die da ganz tolle Sachen gemacht haben und auch etablierten Betrieben, die ganz tolle Sachen machen immer noch. Da tut sich wahnsinnig viel und ich glaube, dass das dazu führen wird, dass auch der deutsche Weintrinker in Zukunft öfter mal zu deutschem Sekt greifen wird, wenn sich dieses Qualitätsstreben in breiter Masse umsetzt und eben nicht ein übrig gebliebener Weißwein nochmal vergoren wurde, wie das vor 50 Jahren irgendwann mal gemacht wurde.
Wir müssen ein paar Sachen zusammenfassen.
Ja.
Also das Weinanbaugebiet Franken, das liegt im Nordwesten Bayerns, kann man sagen, und umfasst etwa, du hast es gesagt, 6000 Hektar Rebfläche.
Ja.
Region ist bekannt für, schreiben wir oben drüber, Silvaner, aber auch für Müller-Thurgau, für Riesling und Burgundersorten.
Und die internationalen wie Chardonnay, jetzt auch hier Chenin Blanc.
Haben wir heute auch im Glas, ne? Wir haben Sauvignon Blanc im Glas.
Richtig.
Genau. Also eigentlich unfassbar facettenreich, was die Rebsorten angeht.
Ja.
Jetzt ergänzt, typisch für Silvaner ist?
Also so, du hast gesagt Artischocke, so dieses krautige.
Ja.
Dann Birne hast du gesagt, auf jeden Fall.
Und Gerichte passen perfekt. Welche Gerichte passen perfekt zu Silvaner? Hast du einen Saibling gesagt?
Saibling.
Also Fisch und helles Fleisch, so Kalb, Kölpers, ja, glaube ich, auch noch gesagt, ne? So, ja.
Die Frage der Woche.
Wir haben auch noch eine Hörerfrage.
Wir haben eine Hörerfrage, genau.
Von Christian. Nein, ja, von Marco. Entschuldigung.
Von Marco.
Dann kommt die von mir, die Frage?
Ja, aber Christian soll beantworten.
Ich frage mich jetzt selbst, genau.
Nein, die machen wir zusammen.
Und Marco fragt, eine bekannte Flasche vom Frankens ist ja der Boxbeutel. Wie kam es eigentlich zu genau dieser Form und wird sie eigentlich noch aktiv genutzt?
Von mir nicht mehr? Mhm. Das schon mal vorneweg. Wie kam es zu dieser Form? Es kam aus einer Zeit, wo sie meiner Meinung nach auch hingehört, nämlich aus einer Zeit, in der es noch keine Flaschen gab. Da wurde nämlich in den, glaube in den Hodensack des Ziegenbocks, genau, Wein reingefüllt.
Ja, ja.
Das ist richtig wild, richtig, ja, wild.
Ja. Allein diese Analogie führt dazu, dass ich abends eigentlich nicht mehr was einschenken möchte raus. Nee, sagen wir so, ganz einfach. Also man muss ehrlicherweise sagen, der Boxbeutel ist ein Identifikationsmerkmal von Franken. Alles wunderbar, hat eine Tradition. Ich bin nicht so der Typ, der an Traditionen unbedingt immer festhält oder kritiklos festhält. Mhm. Ich finde es okay, wenn da jemand reinfüllt, solange es ich nicht machen muss.
Beschreib doch nochmal, damit wir uns das vorstellen können, wie sieht die Flasche eigentlich aus?
Naja, wenn wir jetzt bei der Analogie bleiben, wo es herkommt, dann musst du dir vorstellen, knie dich hinter einen Ziegenbock und schau von hinten auf den Ziegenbock.
Ja, es ist im Grunde genommen wie so, ja, kein Kreis, sondern fast so wie so ein leicht geformter Kreis, sag ich jetzt mal. Und dann oben hast du halt
einen Flaschenhals,
ja.
Und wisst ihr, was lustig ist? Ich
erinnere mich. Und es wird halt auch immer weniger attraktiv, weil das braucht ja auch eine andere Kartonage und alles drum und dran. Also
andere Abfülltechnik, alles, andere Etikettiertechnik. Ja, ja. Aber ich empfehle jedem Hörer, der jetzt googelt, wie das Ding ausschaut, einfach Boxbeutel eingeben und nicht Hodensack Ziegen.
Achso, ja, natürlich, ja, selbstverständlich. Ich habe noch so eine richtig plakative Nummer, die ist mir gerade eingefallen. Na? Silvana und Spargel.
Ja.
Beim Essen hab ich eben vergessen zu erwähnen. Ja, das ist ja das auch, Beste dran, auch immer sehr gerne
probiert. Es passt ja dann irgendwie auch sogar zusammen, gell?
Abschlussfrage von mir. Welchen Wein trinkst du zum Spargel jetzt?
Es kommt auf die Soße an. Deswegen find ich das immer so seltsam.
Ist es auch.
Aus Sicht eines Kochs.
Aber es wird ja immer gerne propagiert, ne?
Ja, weiß ich. Aber
der Silvaner.
Das stimmt, aber es ist wirklich extrem wichtig, ob man eine Vinaigrette dazu hat, ob man zerlassene Butter, ob man eine Hollandaise dazu hat, wie die Hollandaise aromatisiert ist. Ja. Generell ist es nie ein Fehler, zum Spargel Silvaner zu trinken. Mhm. Das ist halt auch wieder dieser Aspekt, dass Silvaner so unglaublich vielseitig einsetzbar ist, deswegen passt es schon meistens auch. So der Claim, Spargel liebt Silvaner oder so. Ja, muss man vielleicht nochmal drüber nachdenken.
Okay.
Ich finde, Sauce Hollandaise ertrinkt tatsächlich diesen Spargel so unfassbar. Also früher habe ich das auch mit Sauce Hollandaise gegessen, aber inzwischen.
Ja, komm mal zu uns ins Restaurant. Dann zeigen wir dir mal, wie man eine Hollandaise macht, die wesentlich feiner ist.
Einladung steht,
Sinne,
ne?
In diesem Sinne.
3,5 Cheers. Stunden.
Cheers.
Nein, super, dass du da warst, Christian.
Danke für den
Vielen Dank für die Einladung.
Einen kleinen Ausflug. Danke, dass du da warst.
Ein Ausflug nach Franken, genau.
Ausflug nach Franken.
Und für alle, die im Norden wohnen zumindest, es sind nur 3,5 Stunden aus Hamburg und aus dem Süden sind es...
Da geht's eh schnell.
Da geht's noch schneller.
Und ihr liegt ja auch so.
Und da hat man dann auch Empfang im ICE, Internet, ne, im Süden.
Das ist natürlich toll.
Wenn ihr Fragen habt an Lou, aber auch an Christian, wir reichen sie gerne weiter. Ja, oder an mich, dann schickt eine Mail an cheers@edeka.de. Schickt uns sie über Insta, über einen Kanal, Instagram.
Slidet in unsere DMs.
Richtig, direkt rein. Wir freuen uns über 5 Sterne und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ja, Glocke aktivieren und bis nächste Woche, würde ich sagen.
Die Aufgaben sind verteilt.
Ja, bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.